Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Heute starten wir mal mit einer kurzen Hausmitteilung, denn wir wollen euch sehr herzlich einladen zu unserem diesjährigen Wissenschaftsforum zum Thema Circular Economy. Wir diskutieren in drei digitalen Foren vom 23. bis zum 25. September über das Thema Circular Economy und wie die Transformation in eine zirkuläre Wirtschaft gelingt. Und am 5. November, auch noch in diesem Jahr, treffen wir uns alle zu einem Abschlussforum in Berlin, wo wir dann nochmal schauen, welche politischen Hebel gesetzt werden müssen. Denn die Bundesregierung hat ja jetzt einen Entwurf vorgelegt für die Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, aber wir wollen auch schauen, wie geht's weiter, was betrifft die Sektoren. Das diskutieren wir mit ganz vielen tollen Speakern aus dem Öko-Institut, aber natürlich auch von externen. Und wir wollen euch gerne einladen. Ihr könnt euch anmelden und findet alle Informationen auf unserer Website unter öko.de/Wissenschaftsforum2024. Genau, das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Da findet ihr dann alles und könnt euch direkt über unsere Website anmelden. So, und heute soll es bei uns um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Wir haben es ja versucht, aber den ganzen Podcast können wir noch nicht vorbereiten mit ChatGPT. Vielleicht habt ihr bessere Erfahrungen gemacht, aber wir reden natürlich auch nicht nur über ChatGPT und diese ganzen Anwendungen, sondern über KI, also künstliche Intelligenz insgesamt. Und wie sich das gehört, als Institut für Klimaschutz und Umweltthemen interessiert uns besonders natürlich, ob KI eigentlich nachhaltig ist. Und mit dabei ist wieder meine Kollegin Hanna Oldenburg. Ihr habt sie in der letzten Folge schon gehört. Sie ist bei uns Expertin für Social Media und betreut den Podcast redaktionell. Hallo Hanna.
Ja, hallo Mandy, schön wieder hier zu sein. Ich stelle dich auch noch mal kurz vor, der Vollständigkeit halber, vor allem für unsere neuen HörerInnen, über die wir uns ja auch immer sehr freuen. Mandy Schossig leitet bei uns die Kommunikation am Öko-Institut und wir zwei sitzen gemeinsam an unserem Berliner Standort, wo also diese ganze Magie hier passiert.
Genau, und beim Thema KI, Hanna, was kommt dir da so in den Kopf?
Puh, also vor einigen Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, Roboter, selbstfahrende Autos, sowas. Aber ehrlich gesagt sind jetzt ja digitale Anwendungen sehr viel präsenter, die schon hier und da auch eingebaut sind. Also zum Beispiel Chatbots, ChatGPT hast du schon erwähnt oder KI-Bildgeneratoren, all so ein Zeug. Und das kommt mir jetzt ehrlich gesagt eher in den Sinn, wenn ich KI höre. Und spannend dabei finde ich ja nicht nur, wie unterschiedlich KI bereits eingesetzt wird, sondern wie sie sich auch auf die Umwelt und das Klima auswirkt. Ich würde mal denken, die meisten haben nicht direkt die riesigen Energieverbrauch vor Augen, wenn sie an KI denken.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und wir wollen da heute genauer hinschauen und wie immer haben wir uns einen Experten aus dem Öko-Institut eingeladen, unseren Kollegen Jens Kröger. Jens arbeitet im Bereich Produkte und Stoffströme bei uns in Berlin am Standort und beschäftigt sich dort mit digitalen Anwendungen. Jens Kröger untersucht Auswirkungen auf die Umwelt von Software und Hardware und erstellt Klimabilanzen. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Mandy, hallo Hanna.
Hallo. Jens, schön, dass wir hier wieder gemeinsam im Studio sitzen können. Ist nicht selbstverständlich. Wir haben ja auch viele ExpertInnen außerhalb von Berlin, aber wir sind wieder hier gemeinsam. Und bevor wir gleich tiefer in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen und dich mit unseren Fragen löchern, haben wir wieder einen kleinen Themenüberblick für euch erstellt. Also, let's go.
Künstliche Intelligenz kommt heute schon in vielen Bereichen des Lebens zum Einsatz. Sprachmodelle helfen beim Texten, Chatbots beantworten Fragen und die Lieblingsmusik wird auf Ansage hin abgespielt. Aber auch Unternehmen hilft die KI, ihre Produktionsprozesse zu verbessern und in der Forschung lassen sich große Datenmengen gezielt auswerten. Viele Vorteile also für unsere Gesellschaft, aber auch für Umwelt und Klima. Wo liegen Chancen und wo die Risiken von künstlicher Intelligenz für eine nachhaltigere Zukunft? Wie jedes digitale System verbraucht auch KI bei der Nutzung Energie und wirkt so auf die Umwelt ein. Auf der anderen Seite kann sie auch dafür sorgen, dass Energie eingespart wird, wenn Prozesse dadurch beschleunigt werden. Neben Umweltfaktoren verändern Chatbots und Co. aber auch die Gesellschaft und unser individuelles Verhalten. Wie kann also KI zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft beitragen und wie können negative Auswirkungen verhindert werden?
Ja, Jens, bevor wir mit dir nochmal tiefer ins Thema einsteigen, eine Frage vorab. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, du hast schon ein Buch über KI gelesen vor, weiß ich nicht, 40 Jahren. Da ging es schon los.
Also als Jugendlicher habe ich tatsächlich ein Buch, das hieß Gödel, Escher, Bach. Da geht es um den Mathematiker, um den Künstler und um den Musiker Bach gelesen. Und da ging es natürlich genau um die Frage, inwieweit ist jetzt schon eigentlich Kunst mathematisch errechenbar, inwieweit stecken da entsprechende Systeme dahinter, und der Übergang sozusagen ist fließend, der Übergang zur künstlichen Intelligenz, auch die Frage steht eigentlich schon im Raum, seit es überhaupt Computer natürlich gibt. Eigentlich steht künstliche Intelligenz oder sozusagen Automaten, die menschliches Verhalten imitieren, das gibt es schon ewig. Also bereits 1700 noch was hat jemand zum Beispiel einen Schachcomputer entwickelt, der behauptet hat, er würde automatisch antworten. Das Schach ist ohnehin ein Problem, was auch die KI-Leute natürlich schon lange beschäftigt, solche Spiele. Der war tatsächlich ein bisschen getrickst, weil da tatsächlich ein Mensch drin saß, der die Schachfiguren bedient hat. Aber das hat man natürlich schon die ganze Zeit versucht, Automaten zu bauen, die Menschen imitieren. Insofern ist es kein Wunder, dass künstliche Intelligenz schon in aller Munde ist, seit man sich überhaupt über Künstlichkeit und Automaten damit auseinandergesetzt hat.
Und wenn wir KI jetzt so ein bisschen enger fassen, so wie wir es jetzt in den letzten Jahren auch selbst erleben, historisch gesehen, lass uns mal so ein Zeitschreiben machen, wo würdest du sagen, seit wann gibt es das und in welcher Form eigentlich? Also wie hat sich das grob entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Also bereits 1950 hat sich ein Mathematiker, Turing heißt der, damit auseinandergesetzt, ab wann kann man eigentlich eine Maschine, ein Rechenautomat als intelligent bezeichnen. Er hat den Turing-Test erfunden oder beschrieben, wie der gehen könnte, dass ich vergleiche sozusagen ein Mensch, der im Nebenraum sitzt, und einen Computer, der im Nebenraum sitzt, und den Fragen stelle, und kann ich es unterscheiden, ob ich mit einem Mensch oder mit einem Computer spreche. Und wenn ich es nicht unterscheiden kann, dann muss man wohl oder übel von Intelligenz sprechen. Und tatsächlich hat dieses Experiment oder diese Idee dann noch fortgeführt der Josef Weizenbaum, der dann einen computergesteuerten Psychotherapeuten, Elisa hieß der oder die, entwickelt hat, der man eben Fragen stellen konnte und wo die Nutzenden dieses Psychotherapeuten, dieser Psychotherapeutin den Eindruck hatten, endlich ist da mal jemand, der versteht sie, der geht auf sie ein, der wiederholt die Frage, so wie wir das beim aufmerksamen Zuhören gelernt haben und so weiter. Das heißt, die Leute sind da sehr wohl drauf reingefallen, und selbst auf den Hinweis, dass es sich ja dabei um einen Automaten handelt, haben die Menschen gesagt, ja trotzdem, ich fühle mich da richtig gut verstanden und mitgenommen. Das heißt, es scheint auch sowas wie das Bedürfnis des Menschen zu sein, in diese Maschine was reinzuprojizieren und diese Reflexion, die Maschine bietet, dann als lebendig zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, der Begriff künstliche Intelligenz oder überhaupt Intelligenz ist mehr oder weniger ein Marketingbegriff, weil uns ist natürlich allen klar, dass eine Maschine nicht wirklich selbstständig denken kann, sondern dass sie praktisch nur kombinieren kann oder nur diejenigen Algorithmen, die ihr einprogrammiert wurden, wiedergeben kann, sodass es dann zwar für uns als Außenstehender als intelligent wirkt, aber in der Praxis also zumindest kein eigenes Bewusstsein dahinter ist. Also wann ist losgegangen? Sobald Computer laufen gelernt haben, und tatsächlich, dass die Menschen so überrascht sind, was da jetzt ja schon alles geht, ist ja eigentlich erst, seit die Computer noch sprechen gelernt haben. Also jetzt im Ende 2022, als dann ChatGPT rauskam, wo die Leute ganz überrascht waren, was die Computer dann heutzutage schon alles so können. Aber da geht natürlich ein ganz langer Prozess da voran. Die Waschmaschine, die erkennt, wie viel Wäsche drin ist oder wie häufig ich wasche und so weiter. Selbst lernende Systeme gibt sozusagen schon die ganze Zeit.
Jetzt hast du gerade schon ein paar Sachen aufgezählt. Kannst du noch mal so ein paar Bereiche nennen, wo jetzt künstliche Intelligenz gerade schon eingesetzt wird?
Wenn künstliche Intelligenz sozusagen eine Weiterentwicklung der Digitaltechnik ist, ja, genau. Dann, oder das, tatsächlich hat sich auch im Rahmen des europäischen AI Acts, hatte man versucht, eine Definition, was ist das eigentlich, künstliche Intelligenz, weil wenn man was regulieren möchte, muss man natürlich erstmal definieren, und letztlich ist man dann mehr oder weniger darauf rausgekommen, dass das selbstlernende Systeme sein müssen, die also aus den Erfahrungen, die die Maschine macht, Informationen abziehen und dann für zukünftige Entscheidungen aufheben. Und sowas gibt es natürlich auch schon die ganze Zeit, zum Beispiel in der Prozesssteuerung, wenn ich irgendwelche Maschinen steuern, dann lernen die Maschinen natürlich dann mit der Zeit, dass sie nicht mehr ganz so weit zur Seite fahren, um Zeit zu sparen und so weiter. Im Prinzip ist jede Regelung sowas wie also jede Heizungssteuerung, sage ich mal, hat gewisse intelligente Anteile drin, dass sie weiß, wenn es draußen kalt ist, muss sie angehen. Und wenn vielleicht die Nacht besonders kalt war, muss sie länger heizen, damit dann die kalt gewordenen Wände auch wieder auftauen.
Und du hast ja gerade schon gesagt, es gab so einen Boost dann förmlich 2022 oder wir haben es dann erstmal so richtig wahrgenommen. In der öffentlichen Aufmerksamkeit. Wo steht denn die Forschung gerade oder was ist denn gerade noch so in der Mache?
Also tatsächlich dadurch, dass es jetzt gerade so ein Trendthema ist, versuchen alle irgendwo künstliche Intelligenz zu implementieren. Also das liegt natürlich auch an den jeweiligen Forschungsprogrammen. Es wird sehr viel Geld ausgegeben. Auch das Umweltministerium gibt sehr viel Geld aus, alle möglichen KI-Pilotprojekte zu fördern. Und das heißt sozusagen, KI wird überall mal so ein bisschen ausprobiert. Das kann sein, um Insekten zu zählen oder um den Zustand von Wasser festzustellen oder meinetwegen auch irgendwelche Hochwasserereignisse vorherzusagen. Das heißt, im Prinzip kann man natürlich diese, nennt es jetzt mal Enhanced Computing oder wie auch immer, also eine verstärkte Rechenleistung, kann man die mehr oder weniger überall gut gebrauchen. Und tatsächlich, worin, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, worin sich künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen von klassischem Computing unterscheidet, ist, dass im klassischen Computing rechne ich sozusagen linear. Das heißt, ein Prozess nach dem anderen arbeite ich ab. Ich schiebe alles durch irgendwelche Central Processing Unit durch, die dann sozusagen wie so eine Perlenkette alles hintereinander abarbeiten kann. Während beim maschinellen Lernen verarbeite ich sehr viele Daten parallel. Also ich ziehe sehr viel parallel zusammen und habe dann auch Auslöseschwellen, wo ich sage, ja, ab jetzt, also nicht so rein logisch, 0,1, sondern mit entsprechenden Auslöseschwellen, wo ich sage, dieses Bild, was ich hier gerade eingescannt habe, sieht ähnlich wie diese Sammlung an unterschiedlichen Bildern, die alle eine Katze darstellen, weshalb das sehr wahrscheinlich ist, dass es sich um eine Katze handelt. Und auch das kann ich natürlich nur machen, wenn ich nicht pünktchenweise dieses Bild abarbeite, sondern wenn ich das Bild als Ganzes versuche zu erfassen und weiter zu clustern, um rauszukriegen, was da wirklich zu sehen ist.
Okay, wir haben jetzt ganz schön viel gehört schon zu KI und maschinellem Lernen und so weiter. Unser Schwerpunkt heute soll ja vor allem auch nochmal auf der Umweltwirkung liegen von solchen KI-Modellen. Und bei all diesen tollen Anwendungen, wo jetzt auch schon vieles aufgezählt hast, die verschiedenen Bereiche von KI im Leben, frage ich mich, wo oder ob KI unser Leben auch nachhaltiger machen kann. Und wenn man an diese vielen Server allein denkt, die KI ja sicherlich auch braucht, dann sieht die Energiebilanz ja wahrscheinlich nicht so rosig aus. Oder kannst du dazu was sagen?
Zum Beispiel ist es so, dass Microsoft in Nordrhein-Westfalen entlang der Autobahn 61 dabei ist, ein großes KI-Rechenzentrum zu bauen. 200.000 Quadratmeter soll eins davon haben. Jetzt bauen sie erstmal das erste, dann wollen sie noch ein zweites dazu bauen. Ich habe mal so grob überschlagen, also da gibt es keine Zahlen dazu, aber dieses Rechenzentrum wird ungefähr so viel Energie benötigen wie 125.000 Haushalte. Das heißt, das ist so eine Stadt wie Aachen, also wenn in einem Haushalt zwei Personen leben, eine Stadt wie Aachen oder wie Freiburg, so in der Größenordnung.
Jetzt sind wir ja schon so bei den Rechenzentren oder bei der Bilanz. Vielleicht gehen wir noch mal so einen halben Schritt zurück vorneweg. Auf welchen Ebenen würdest du denn Folgen von KI für Umwelt und Nachhaltigkeit beschreiben?
Ja, also wir versuchen das tatsächlich so ein bisschen zu clustern, die Umweltwirkungen, und sprechen an der Stelle von eben drei Effekten. Effekte erster Ordnung sind sozusagen die direkten Effekte, die der Digitaltechnik direkt zuordnenbar sind. Also das ist die Herstellung dieser ganzen Computer, Rechenzentren, Datenleitungen, Endgeräte, aber eben auch die Nutzung dieser Geräte, also der Energieverbrauch, der mit den Geräten zusammenhängt. Das bezeichnen wir als Effekte erster Ordnung. Das Schöne daran ist an den Effekten erster Ordnung, ist, dass man sie ganz gut quantifizieren kann. Also man kann sagen, um jetzt einen Dienst zu nutzen, brauche ich halt ein Endgerät und ich sitze 20 Minuten davor, schicke Daten durchs Netz und im Rechenzentrum wird was verarbeitet. Das heißt, die sind ganz gut quantifizierbar. Dann gibt es Effekte zweiter Ordnung. Das sind indirekte Effekte, die mit der Nutzung von Digitaltechnik oder KI eben zusammenhängen. Also wenn ich die Pizza bestelle mit meinem Online-Dienst, dann wird natürlich da indirekt was ausgelöst, nämlich dass ein Fahrer losfährt oder die Pizza vielleicht erstmal gebacken wird und so weiter und Treibstoffverbrauch hat. Das heißt, es sind indirekte Effekte, die mit der KI zusammenhängen. Wir können nachher gerne dann nochmal genauer drauf eingehen. Und dann gibt es eben noch Effekte dritter Ordnung, wir nennen die auch systemische Effekte, die sozusagen die Gesellschaft als Ganze betreffen, sodass ich, wenn ich plötzlich Digitalanwendungen habe, dass sich meinetwegen Berufsbilder verändern, dass es jetzt keine Übersetzer mehr gibt, weil es gibt ja DeepL, um zu übersetzen, oder dass es kein Einzelhandel mehr gibt, weil ich alles online bestelle und so weiter. Das heißt, diese Effekte, die hängen damit irgendwie zusammen, die beschreiben eine gesellschaftliche Veränderung. Und zu diesen systemischen Effekten gehören übrigens auch Rebound-Effekte. Wenn ich durch die Nutzung von Digitaltechnik zum Beispiel mehr Zeit habe, also ich muss nicht mehr zur Arbeit fahren, weil ich Homeoffice machen kann, dann habe ich plötzlich mehr Zeit und in der Freizeit gehe ich vielleicht mehr shoppen oder mache Online-Shopping oder fahre mit meinem Auto rum oder so. Das heißt, es sind sozusagen nochmal viel indirektere Effekte, diese Rebound-Effekte, deshalb, weil ich auf der einen Seite Einsparungen habe, Zeit eingespart, auf der anderen Seite prallt es dann eben zurück, deshalb Rebound, dass ich dann mehr verbrauche auf der anderen Seite. Genau, und das Unangenehme an diesen Effekten dritter Ordnung oder weshalb ich da auch ein bisschen die Finger davon lasse, ist, dass sie eben recht schwer zu quantifizieren sind. Also wie viel die Leute dann wirklich mehr konsumieren oder mehr Auto fahren, indem sie Homeoffice machen, ist halt wirklich nur sehr Pi mal Daumen abschätzbar.
Ja, trotzdem spannend. Kommen wir bestimmt gleich nochmal näher zu am Ende. Aber lass uns vielleicht hier mal der Reihe nachgehen mit den Effekten erster Ordnung, die du angesprochen hast. Da meintest du, das sind die direkten Auswirkungen auf die Umwelt. Da hatten wir ja, ihr fleißigen HörerInnen wisst es wahrscheinlich, eine frühere Folge schon mal gehabt mit deinem Kollegen Kotto Gensch. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, dass digitale Technologien ja viel Energie verbrauchen. Ist das also bei KI auch so? Du hast gerade schon den unglaublich riesigen Server angesprochen.
Also es ist so, dass tatsächlich Rechenzentren gerade einen enormen Boom erleben. Also bereits jetzt ist es so, dass Rechenzentren in Deutschland bereits 1,5% des Stroms, der in Deutschland verbraucht wird, konsumieren. Und durch KI oder den KI-Hype gibt es jetzt eben praktisch den Trend dazu, immer mehr davon zu bauen. Also dieses Microsoft-Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen habe ich genannt, aber auch in Berlin, in Frankfurt, in München, überall schießen die Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden. Und in Frankfurt zum Beispiel ist es bereits so, dass etwa die Hälfte des Stroms, der in Frankfurt verbraucht wird, durch diese Rechenzentren, die da alle stehen. Also man muss fairerweise dazu sagen, dass in Frankfurt der Internetknotenpunkt steht, weshalb die da alle hinwollen. Die Finanzwirtschaft steht da. Das heißt, die möchten alle mit sehr kurzen Latenzzeiten auf die Rechenzentren zugreifen. Deshalb ist es ein sehr attraktiver Standort, aber da wird dann sozusagen schon der Strom knapp vor Ort. Also das heißt, das ist zwar jetzt 1,5% nicht so viel, aber das Problem ist beständig am Wachsen. Und insofern nehmen diese direkten Effekte gnadenlos zu.
Und wie misst man eigentlich diese direkten Effekte? Also Strom hast du jetzt ja schon angesprochen, das kann man ja ganz gut berechnen. Was gibt's noch so und wie misst man das?
Ja, also was wir machen ja oder haben so einen ökobilanziellen Ansatz. Das heißt, wir untersuchen Produkte von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, Transport, Nutzung, Entsorgung und so weiter. Und indem man eben diesen ganzen Lebenszyklus anschaut, treten eben noch wesentlich mehr Umwelteffekte auf, als wenn man sich jetzt meinetwegen nur den Stromverbrauch in der Nutzungsphase anschauen würde. Da tauchen eben Rohstoffe auf, die benötigt werden. Da gibt es Emissionen in den Fabriken, selbstverständlich. Gibt es Flächenverbrauch, gibt es Wasserverbrauch, gibt es Treibhausgasemissionen. Und wir haben das zum Beispiel für Rechenzentren gemacht, dass wir Rechenzentren bilanziert haben, was braucht es, dieses gesamte Rechenzentrum herzustellen und zu betreiben, und haben das dann auf die jeweiligen im Rechenzentrum angebotenen Dienstleistungen, Serverkapazitäten, Speicherkapazitäten, Datenübertragung bezogen und konnten sozusagen Key Performance Indicators for Data Center Efficiency, so heißt auch die Studie KPI for DCE, die wir dazu geschrieben haben.
Eure Abkürzung immer sehr eingängig.
Kann man sozusagen dieses Rechenzentrum bewerten, wie performt das Rechenzentrum, indem da eben auch Key Performance Indikatoren, also Kennwerte gebildet werden, und ich kann als Betreiber dieses Rechenzentrums natürlich dann auch schauen, wie schaffe ich das optimierter zu betreiben, indem ich die Server besser auslaste, indem ich geringere Verluste in der Klimatisierung habe oder wie auch immer. Gibt es verschiedene Tricks, wie ich so ein Rechenzentrum optimieren kann. Aber das Erste, was ich brauche, ist natürlich erstmal sowas wie Indikatoren, also Zahlen, die mir Auskunft geben. Und dieses System, also dieses gesamte Rechenzentrum zu beschreiben, haben wir dann noch verfeinert, indem wir in dem Projekt Green Cloud Computing das runtergebrochen haben auf einzelne Cloud-Dienstleistungen. Prinzipiell könnte die Cloud-Dienstleistung auch das Betreiben eines ChatGPT oder was auch immer Sprachmodell sein. Eine Cloud-Dienstleistung, zum Beispiel eine Stunde Video-Streaming oder die Nutzung von Office 365 oder was weiß ich, Abspeichern von 1 Terabyte Speicherplatz in der Cloud. Die kann man natürlich auch beziffern und sagen, wie viel Energie braucht die, wie viel CO2-Emissionen hat die, wie viel Rohstoffe sind damit verbunden, wie viel Elektronikschrott, wie viel Wasserverbrauch. Und so kann ich sozusagen an jede Cloud-Dienstleistung oder grundsätzlich an jede digitale Dienstleistung so einen Aufkleber dran machen und sagen, diese Dienstleistung braucht jetzt halt nun mal so viel.
Okay, KI im Speziellen ist ja quasi eine Art Software. Wie misst man da jetzt die gesamte Klimabilanz, den ganzen Umweltfußabdruck?
Also künstliche Intelligenz ist tatsächlich ja nur eine spezielle Softwareanwendung, eben eine selbstlernende Softwareanwendung. Und das Besondere daran ist tatsächlich bei künstlicher Intelligenz, dass sie nicht nur in der Auslieferungsphase sehr viel Energie verbraucht, sondern auch in der Trainingsphase. Also gerade so ein künstliches Intelligenzmodell zu trainieren, kann sehr viele Serverkapazitäten beanspruchen. Und das heißt, wenn man da sowas wie eine Ökobilanz macht, muss man natürlich auch die Herstellungsphase der Software selbstverständlich mit einbeziehen. So als Hausnummer, ich habe gehört, ChatGPT in der Version 3 hat 500 Tonnen CO2 emittiert. Aber tatsächlich ist auch dies Trainieren gar nicht das Schlimmste von allem, sondern was sozusagen in der Summe, vor allen Dingen bei einer sehr intensiven Nutzung, wie es eben bei ChatGPT der Fall ist, ist sozusagen nachher die Inferenz, heißt es bei den KI-Lern, das Ausliefern dieser Dienstleistung. Und das heißt, nachdem ich es hergestellt habe, im Rechenzentrum installiert habe, läuft dieses Ding natürlich weiter und verbraucht weiter Energie, sammelt weiter Daten und so weiter. Und eine Größenordnung ist, dass es etwa das Zehnfache von dem, was es zum Trainieren gebraucht hat, nachher in der Auslieferungsphase, also in dieser Inferenzphase, an Energie verbraucht. Und jetzt wieder runtergebrochen oder um das plastisch zu machen, auf die einzelne ChatGPT-Anfrage, ist vielleicht ganz interessant, oder das fragen mich immer Journalisten, wie schlimm ist eine Google-Anfrage? Und die Antwort heißt 1,5 Gramm. Okay, also ob man damit was anfangen kann, ist die Frage. ChatGPT auf jeden Fall 4,5 Gramm. Also jede ChatGPT-Anfrage, und deshalb ist auch der Vergleich mit der Google-Anfrage interessant, verbraucht dreimal so viel CO2 wie eine klassische Datenbankanfrage. Und ja, auch eine Google-Anfrage ist ja was Hochkomplexes. Da wurden ja auch ganz viele Daten gesammelt, kategorisiert und so weiter. Und auch da ist natürlich eine Intelligenz dahinter, die mir bestimmte Vorschläge macht und die entsprechend rankt. Aber das heißt, allein durch Einsatz von KI habe ich diesen CO2-Fußabdruck verdreifacht. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt in alle Suchmaschinen Intelligenz eingebaut wird und ich jetzt nicht mehr Google-Anfragen, sondern in Zukunft nur noch Sprachanfragen oder wie auch immer mache, dass sich das ganz schnell potenziert.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch schon ertappt, dass ich lieber dir ChatGPT frage, weil die Antworten sind wirklich besser.
Ich kenne auch Leute, die fragen gar keine Menschen mehr, die fragen nur noch ChatGPT.
Ja, man kann schön chatten mit denen.
Aber wie lässt sich denn so eine Bilanz verbessern? Also wenn du sagst, es sind so und so viel Gramm, dazu möchte ich auch gleich nochmal diese Journalistenfrage aufgreifen, aber wie, kann ich präziser prompten und dann bin ich energieeffizienter?
Im Prinzip ja. Aber ich wette mit dir, wenn du dir vorgenommen hast, eine Stunde lang deinen Text zu optimieren, den du schreibst, und da so lange prompten willst, bis du einen optimalen Text hast, dass selbst wenn du präziser promptest, dass du dann halt trotzdem diese eine Stunde investierst. Das ist sozusagen ja auch ein klassischer Rebound. Selbst wenn die Kommunikation viel schneller geht, indem ich E-Mails schreibe, ist ja nicht so, dass ich weniger mit Korrespondenz pro Tag verbringe, bloß weil es so schnell geht, sondern dann mache ich einfach mehr. Und insofern könnte ich natürlich, oder ganz klar, jedes technische System kann ich optimieren. Und ich kann auch, wenn es jetzt um KI geht, und nicht jede KI ist natürlich ChatGPT, sondern es geht darum, was heißt ich, Pflanzen zu erkennen oder Sprache zu erkennen oder sonst irgendwas. Ich trainiere Modelle, dann habe ich natürlich beim Training alle möglichen Möglichkeiten, das besser zu machen. Eins davon ist einfach die Präzision. Wenn ich sage, ich möchte es nicht bis auf die fünfte Nachkommastelle genau haben, sondern mir reicht vielleicht die erste Nachkommastelle, dann brauche ich natürlich wesentlich weniger Rechenzeit oder Trainingszeit, um sowas zu machen. Oder ich nutze vortrainierte Modelle, wo schon bestimmte Dinge so vorsortiert sind und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich jede Menge Tricks. Aber das andere ist, wenn du mit KI oder maschinellen Lernentwicklern sprichst, letztlich haben die gar keine Ahnung davon, was sie da verursachen, sondern sie haben möglicherweise in einem Unirechenzentrum sowieso eine Flatrate. Sie können das nutzen, so viel sie wollen, oder haben ein bestimmtes Kontingent, was sie an Rechenzeit verbraten können, und das machen sie dann eben auch.
Bevor wir da nochmal einsteigen, wie man das verbessern kann, Stichwort Software-Effizienz, würde ich gerne die 4,3 Gramm?
4,5.
Nachkommastellen sind auch wichtig. Nochmal aufgreifen. Also es klingt ja wirklich nicht viel, ne? Wie kann man das einordnen? Wie viele solche Anfragen gibt es? Wie schnell summiert sich das? Also kannst du da nochmal was dazu sagen?
Tatsächlich ist es bei der Technik immer wichtig, die absoluten Zahlen und nicht die relativen Zahlen anzuschauen. Das heißt, es nützt gar nichts, wenn diese eine Anfrage ist erstmal 4,5, was weiß ich, ist wie eine Zigarette rauchen, vielleicht, keine Ahnung, nicht so hoch ist, weil es natürlich auf die Anzahl der Requests ankommt. Und dann mag sein, dass du vielleicht bloß 50 Abfragen absetzt, aber dein oder Anna, die am Nachbartisch sitzt, macht das Gleiche. Und also das heißt, alle Kolleginnen machen das natürlich und alle Leute, die draußen rumrennen, machen das genauso. Das heißt, selbst wenn das so ist, deshalb ist auch dieser Vergleich eben 1,5, klassische Google-Anfrage, hat vielleicht ausgereicht. Jetzt brauchst du die Antwort von ChatGPT Faktor mal 3. Und das ist natürlich enorm, wenn ich plötzlich durch eine neue Technologie plötzlich für meine Datenverarbeitung auf einen Schlag dreimal so viel Strom verbrauche. Und wenn in der Vergangenheit der Stromverbrauch von Rechenzentren in Deutschland 1,5% lag, dann ist es vielleicht durch so einen Technologiesprung plötzlich 4,5%. Und es gibt tatsächlich düstere Prognosen, dass dass der IT-bedingte Stromverbrauch bis zum Jahr 2040 oder so auf die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs, also wie gesagt, düstere Prognosen. Aber wenn man nicht aufpasst und vor allen Dingen auch keine Ahnung davon hat, auch als Entwickler oder als Nutzender, was ich da eigentlich hinterm Kabel an Umwelteffekten verursache, dann kann ich mich sehr schnell in endlose Bereiche entwickeln.
Okay, das heißt, ist die Lösung einfach, das gar nicht mehr zu nutzen? Oder hast du noch eine andere Lösung? Wie können wir denn diesen Verbrauch senken? Wie können wir den Stromverbrauch senken?
Also ich würde tatsächlich an der Stelle nicht die Verantwortung an die Nutzenden abgeben und sagen, seid doch mal ein bisschen sparsamer oder sonst irgendwas, sondern ich sehe da eindeutig die Verantwortung an die Entwicklerinnen von solcher Technik, oder vielmehr, die Entwicklerinnen können ja auch nichts dafür, sondern diejenigen, die da entsprechende Geschäftsmodelle dahinter haben. Jetzt ist es so, dass ich mit diesem ganzen Digitalwirtschaft wahnsinnig viel Geld verdienen kann und immer mehr. Ich kann mir sogar die eigenen Klicks direkt zuschieben und noch mehr Geld damit verdienen. Das heißt, ich kann damit unglaublich viel Geld verdienen, und ausschließlich daraufhin werden die Systeme optimiert. Also das Gewinn zu maximieren oder noch mehr Geld zu verdienen. Das heißt, es sind natürlich die Unternehmen, die dahinter sind, die eine Verantwortung erstmal haben. Natürlich nicht nur als einzigen Indikator auf das Geld, was auf dem Konto klingelt, sondern eben auch auf die Umweltwirkungen zu schauen und die Umweltwirkungen vielleicht im ersten Schritt mal zu reporten, also darüber Bericht zu erstatten, wie hoch meine Umweltwirkungen sind, aber dann im zweiten Schritt spätestens anzufangen, diese Umweltwirkungen zu reduzieren. Und eine ganz beliebte Strategie ist zu sagen, ja, diese CO2-Emissionen sind ein bisschen lästig bei der Nutzung, deshalb nehmen wir jetzt einfach erneuerbare Energien und sind bei null. So geht es natürlich nicht, weil Strom wird immer noch verbraucht, und solange nicht die gesamte Energieversorgung erneuerbar ist, kann ich auch nicht argumentieren, dass ich da CO2-frei bin oder sowas. Und ich brauche natürlich auch diese ganze Hardware, diese seltenen Rohstoffe oder wertvollen Rohstoffe, die da alle reingehen und die nachher als Elektroschrott irgendwo landen.
Beim Thema Umweltfußabdruck und Software, da fällt mir ein Projekt ein, wo ihr drin seid. Das ist das Projekt EcoDigit. Da geht es auch um den Umweltfußabdruck konkret von Software. Willst du uns das mal ein Stück weit erklären? Worum geht es da genau? Was macht ihr in dem Projekt?
Ja, gerne. Ich springe aber trotzdem noch eine Stufe zurück. Wir haben nämlich tatsächlich eine Methodik zur Bilanzierung von Software entwickelt, zusammen mit der Uni Zürich und der Hochschule Trier, wo wir sozusagen Indikatoren zur Bewertung von Software entwickelt haben. Daraus ausgehend haben wir auch einen blauen Engel, also das Umweltzeichen blauer Engel für Software entwickelt, wo wir sagen, wenn du bestimmte Messungen durchführst, wenn du bestimmte Eigenschaften bei der Software erfüllst, dann kann man von einer nachhaltigen Software sprechen. Das heißt, an der Stelle haben wir eine Methodik entwickelt, mit der es überhaupt möglich ist, den Umweltfußabdruck oder eben die Umweltwirkungen von Software zu bestimmen. Und jetzt in dem Projekt EcoDigit, das ist ein Forschungsprojekt vom Wirtschaftsministerium gefördert, zusammen mit Siemens, Adesso, der Gesellschaft für Informatik, der Open Source Business Alliance und noch ein paar anderen Partnern, haben wir praktisch so ein großes Projekt, wo wir, ja, ich sag mal, die Ökobilanz von digitalen Dienstleistungen uns als Thema vorgenommen haben, indem wir entlang der gesamten digitalen Lieferkette untersuchen, wie groß die Umweltwirkungen sind. Digitale Lieferkette heißt, wenn ich jetzt eine Webseite besuche zum Beispiel, sitze ich ja vor meinem Laptop vielleicht, dann hängt da ein Router dran, dann hängt da ein Telekommunikationsnetz dran und das geht dann weiter in ein Rechenzentrum. Da wird meine Anfrage beantwortet oder diese Webseite generiert und wieder zurückgeschickt. Das heißt, da sind viele kleine Instanzen zwischendrin, die alle natürlich Strom verbrauchen, die alle hergestellt werden müssen, die alle Umweltwirkungen haben. Und das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt eine Ökobilanz machen, anders als wenn wir jetzt, ich sag mal, ein T-Shirt bilanzieren würden, wenn wir jetzt nur die Produktion dieses T-Shirts, die Nutzung des T-Shirts, die Entsorgung anschauen. Aber da müssen wir uns jetzt entlang dieser gesamten digitalen Lieferkette alle einzelnen Instanzen anschauen. Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass ich diese Instanzen ja nicht vollständig nutze, sondern nur partiell. Also wenn ich was über das Telekommunikationsnetz schicke, dann brauche ich natürlich nicht das gesamte Telekommunikationsnetz, sondern nur so ein kleines bisschen davon. Das heißt, ich muss die Umweltwirkung des Telekommunikationsnetzes auf meinen entsprechenden Datenstrom runterbrechen. Und das Gleiche mit dieser Webseite, die auf den Server ausgeliefert wird, der macht natürlich auch nebenher noch alles mögliche andere. Gut, aber nachher kann ich das alles zusammenzählen. Und weil das Ganze natürlich sehr komplex wird und sozusagen niemandem zumutbar ist, das nachzuvollziehen, wird es im Rahmen des Projektes EcoDigit nachher auf einer virtuellen Plattform oder wir nennen es Prüfstand, man hätte es auch digitaler Zwilling nennen können, wird es virtualisiert, sodass ich, wenn ich eine Software entwickle, ich sage, ich habe hier eine Software, die verursacht eine lokale Last, also da brauche ich ein Endgerät dafür, die verursacht im Netz irgendwas und im Rechenzentrum irgendwas, dass ich das auf diesem Prüfstand, auf dieser digitalen Plattform sozusagen simulieren kann. Ich kann meine Software sozusagen auf dieser Plattformoberfläche installieren, kann mir auswählen, welche Infrastrukturkomponenten nehme ich dafür in Anspruch und die Software rechnet mir danach aus, wie groß mein Fußabdruck ist. Und nicht nur das, sondern ich kann natürlich auch variieren. Ich kann sozusagen auch entscheiden, rechne ich jetzt sehr viel lokal, also zum Beispiel auf dem Laptop, oder rechne ich lieber in der Cloud und schiebe dafür umso mehr Daten hin und her. Und ich kann die Varianten miteinander vergleichen, um dann sozusagen im zweiten Schritt dann meine Software zu optimieren und datensparsamer oder energiesparender oder was auch immer zu machen.
Das wäre also quasi das Ziel des Ganzen, ne? Ich kann dann irgendwie die Bilanz checken und letztendlich an jedem Teil dieser Lieferkette schauen, wo man irgendwie einsparen kann.
Genau. Summe. Also Okay. Wir machen die Methodik seitens des Öko-Instituts. Die Projektpartner liefern praktisch für ihre Infrastrukturkomponenten die Daten. Und Adesso sind diejenigen, die dann so eine Oberfläche programmieren, die übrigens auch Open Source zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wer das bei sich oder so ein eigenes Ding aufbauen möchte, kann die nachher auch bei sich installieren. Und dann hat die Entwicklerszene eine entsprechende Simulationsumgebung, wo sie die Umweltwirkung ihrer Software vorhersehen können.
Und ist das denn für KI-Anwendungen auch nutzbar?
Ich hatte ja gesagt, bei KI ist es so, dass das Training noch ganz wichtig ist. Wir haben bei unserem blauen Engel zum Beispiel für Software gesagt, wir schauen uns die Software an, wenn sie fertig ist und nicht das Herstellen der Software, weil das nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Es ist insbesondere auch ein Allokationsthema oder wie ordne ich dann eigentlich diese 500 Tonnen, die ChatGPT beim Training verbraucht hat, wie ordne ich das eigentlich dem einzelnen User zu? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viele Anfragen kommen, das weiß ich vielleicht von vornherein noch gar nicht und so weiter. Das heißt, das sind noch weitere methodische Schwierigkeiten, die wirklich mit diesem Training zusammenhängen. Insofern haben wir uns da jetzt erstmal zurückgehalten. Aber im Prinzip kann man das System natürlich oder man könnte das Training natürlich auch als Ausführung einer Software begreifen. Nur dass sie dann natürlich nicht mehr auf diesem Gerät selber, also auf dieser Simulationsumgebung nachvollziehbar ist, sondern da ist es dann schlauer, wenn ich mein System trainiere, dann einfach bei den innerhalb der Rechenzentren mitzuloggen, wie viel Energie habe ich da verbraucht.
Also wenn wir nochmal zusammen zurückgucken, Effekte erster Ordnung klang jetzt alles sehr negativ. Es sind quasi eigentlich, so wie du es gesagt hast, ja eigentlich alles irgendwie Umweltauswirkungen, die es nur gilt, so gering wie möglich zu halten. Dann wäre die Frage, wenn wir uns jetzt anschauen, ob jetzt KI vielleicht auch dazu führen kann, dass wir effizienter werden, dass wir vielleicht auch Energie einsparen. Sind das dann schon die Effekte zweiter Ordnung?
Mhm. Also auf jeden Fall. Also ich möchte es auch gar nicht in Abrede stellen, dass KI nützlich sein kann. Also natürlich kann ich mit KI oder mit Einsatz von Digitaltechnik zum Beispiel Produktionsprozesse optimieren. Ich kann meinetwegen durch Bilderkennung Abfall sortieren. Das heißt, ich kann möglicherweise unangenehme Tätigkeiten, dass da Menschen in den Abfall rumwühlen müssen, praktisch ersetzen durch irgendwelche Roboterarme, die die Sachen erkennen und dann da rausziehen. Oder ich kann insgesamt auch die Circular Economy fördern, also die Kreislaufwirtschaft. Es ist so, dass zum Beispiel ein so ein Pilotprojekt, was auch vom Umweltministerium gefördert wird, Alttextilien scannt und dann gleich erkennt, sind die, also was könnte der Wert des Wiederverkaufs sein? Würde sich das lohnen, die da rauszuziehen? Oder erkennt dann gleich, was weiß ich, die Gucci-Stücke oder was auch immer? Oder stellt dann vielleicht fest, dass dann da ein Riss quer über der Brust ist, weshalb es dann vielleicht doch nicht mehr so. Also das heißt, man kann so natürlich Abfallströme scannen und auch die wiederverwendbaren Sachen daraus ziehen. Und es gibt eben noch tausend andere Anwendungen. Optimierung des Energiesystems, also dass ich weiß, wann die Sonne scheint. Okay, das kriege ich auch so raus, aber wann der Wind weht und wie ich entsprechend auf der anderen Seite dann die Maschinen oder Kühlschränke oder was auch immer anwerfen kann, wenn ich weiß, dass ein entsprechendes Angebot an Solarenergie gerade im Netz ist. Das heißt, ich kann Systeme natürlich wunderbar optimieren. Und gibt es sehr viele andere Anwendungen. Aber das ist auch genau der Grund, weshalb die Digitalwirtschaft eigentlich immer sagt, lass uns nicht so genau auf diese Effekte erster Ordnung schauen, weil wir leisten ja so viel Gutes. Also deshalb sind tatsächlich diese positiven Effekte häufig auch ein bisschen überbewertet. Oder zumindest man weiß nicht so genau, ob das jetzt wirklich so ist, dass die positiven Effekte, die negativen Effekte bei Herstellung und Stromverbrauch in der Nutzungsphase wirklich aufwiegen. Dafür haben wir ein anderes Projekt ins Leben gerufen oder machen wir ein anderes Projekt mit, wieder mit der Hochschule Trier und einem Industriepartner. Das Projekt heißt Kira, Künstliche Intelligenz, Referenzmodell und eine praktische Anwendung oder sowas. Da geht es darum, sozusagen ein Modell zu entwerfen oder einen Bilanzierungsrahmen aufzuspannen, wenn ich Anwendungen der künstlichen Intelligenz habe. In unserem Fall der Praxispartner Bito heißt der, der betreibt ein Lager, also Intralogistik nennt sich die Branche. Die haben da solche Gabelstapler, die rumfahren und stapeln irgendwelche Sachen in Regale und so weiter. Und da kann ich natürlich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, kann ich natürlich schauen, wie lagere ich die Artikel, dass ich nicht so oft hin und her fahren muss. Welche, die besonders häufig bestellt werden, die sind dann vielleicht vorne. Oder wie mache ich diese Route innerhalb dieses Lagers, damit ich möglichst wenig Gabelstaplerkilometer zurücklege und so weiter. Also wir haben alle drei Sachen. Wir haben den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wir haben den Umweltaufwand, um diese künstliche Intelligenz bereitzustellen, um dann irgendwelche Kameras und Sensoren und so weiter zu installieren. Und wir haben Umweltentlastungen durch optimierte Lagerungsprozesse. Und wir zusammen mit der Hochschule Trier eben machen den methodischen Rahmen dafür, dass wir definieren, welche Punkte musst du alles in die Bilanz einbeziehen, um dann die positiven und negativen gegeneinander abzuwägen. Und das Schöne an dem Referenzmodell ist, wir haben uns jetzt erstmal auf Umwelt beschränkt, aber prinzipiell kann ich das natürlich auch noch um andere Nachhaltigkeitsdimensionen, also wie gesellschaftliche Effekte oder wirtschaftliche Effekte ergänzen, sodass ich dann sagen kann, okay, jetzt habe ich da zwar optimiert mit der KI, aber dafür 5 Arbeitsplätze eingespart.
Und wie ist da in dem Fall die Bilanz? Ist es trotzdem einen positiven Effekt für das Lagerzentrum?
Soweit sind wir noch nicht, um diese Antwort geben zu können.
Dann fragen wir nochmal nach.
Und tatsächlich probieren wir auch verschiedene Sachen durch, also mit irgendwelchen Regalbrettern, die auf Druck reagieren und so weiter. Und vielleicht wird das ein und das andere dann durchfallen und andere werden sich als sehr effizient erweisen.
Mhm.
An der Stelle würde ich mal einen Kommentar aufgreifen, den wir auf einer großen Kurzmessage-Plattform, ehemals Twitter, bekommen haben. Und zwar, wir haben eigentlich nur nach Fragen gefragt und da haben wir den Kommentar bekommen, ja, das ist ja so eine typisch deutsche Debatte. Schon mit so ein bisschen so einem Unterton, wo wir rausgehört haben, so, naja, die Person, die unterstellt uns jetzt schon wieder so Bedenkenträgerei und in Deutschland würde man ja immer das Schlimmste befürchten und so weiter. Ist das in anderen Ländern anders oder wie siehst du das? Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen aufgemacht, ne? Es gibt positive Effekte, es gibt negative Effekte, man muss das abwägen. Was würdest du der Person sagen, wenn sie dir sagt, naja, das ist ja wieder so eine typisch deutsche Debatte?
Ja, also die Aussage ist ja, die wollen nur spielen. Lass die doch mal spielen, dann ist alles in Ordnung. Das ist leider bei Digitaltechnik oder bei der KI nicht so, dass man da einfach nur mal probieren kann und dann wird es schon in die richtige Richtung gehen, sondern das kann vehement in die falsche Richtung gehen. Und deshalb ist es so, dass man schon sowas wie eine Technikfolgenabschätzung braucht. Das heißt, man muss schon beurteilen können, wenn man das auf den Markt, auf die Menschheit loslässt, was für Folgen hat was. Und ich meine, das ist genauso dumm wie Atomkraftwerke zu bauen und sich davor nicht überlegt zu haben, was mache ich mit dem Müll? Und nachher sagen, oh hoppla, jetzt haben wir Müll, wohin damit? Ja. Das heißt, man muss natürlich schon davor sich Gedanken machen, was damit passiert. Und tatsächlich ist das nicht eine rein deutsche Debatte, sondern es gibt ja auf europäischer Ebene genau diese KI-Verordnung, weil nämlich auch auf europäischer Ebene ganz klar erkannt wurde, was für ein Potenzial das hat, sozusagen die Gesellschaft in eine Schieflage zu bringen. Da ging es dann am Anfang erstmal um KI-gestützte Entscheidungssysteme, also nutze ich KI dazu, Menschen zu ranken, also meinetwegen bei der Personalauswahl oder bei der Verbrechersuche oder bei der Massenüberwachung oder wie auch immer. Das heißt, um Entscheidungen, die ich an den Computer delegiere, ohne dass dann der Mensch wirklich nachher noch nachvollziehen kann, worum es da geht. Und ich würde sagen, da wäre es dumm, keine Bedenken zu haben. Oder klar, kann man sagen, lass die erstmal spielen und dann versuchen wir nachher den Dreck wegzuputzen. Aber das sehen wir genau bei den Atomkraftwerken, dass das auch zu unlösbaren oder fast unlösbaren Problemen führen kann.
Dann bleiben wir doch mal kurz noch bei dieser Kurznachrichtenplattform, die du angesprochen hast. Mein anderes Kommentar kam auch ein. Also das, was du jetzt gesagt hast, leuchtet, glaube ich, total ein. Es gab noch eine Frage, auch irgendwie eher ein Kommentar, wo es nochmal darum ging, um diese Effekte zweiter Ordnung und ja, wo halt irgendwie KI eventuell ja auch einen positiven Effekt haben kann. Und da wurde gesagt, bei Fragen der Ernährung müsste es doch auch möglich sein, umfassende Simulationen zu fahren, in Anführungsstrichen, um abzuschätzen, ob wir alle zum Beispiel mit Bio-Lebensmitteln versorgt werden können. Kannst du da mal so ganz praktisch sagen, meinst du sowas? Würde gehen und kann unterstützen?
Na, im Prinzip Modelle zu rechnen oder Simulationen zu machen, machen wir am Öko-Institut schon öfters. Auch das haben wir schon gemacht, dass wir überlegt haben, reicht eigentlich die landwirtschaftliche Fläche aus, um alle Menschen mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen? Das heißt, da kann natürlich KI dabei unterstützen. Also vor allen Dingen, wenn es durch KI möglich ist, meinetwegen Echtzeitdaten oder sehr viele Daten zu kriegen, meinetwegen über die Qualität der Böden, aber vielleicht auch die Gesundheit der Menschen durch den Einsatz von Pestiziden und so weiter, kann man natürlich mit solchen Datenmodellen schon sehr viel vorhersagen. Aber auch da ist es sozusagen wie auch bei den Studien, die wir im Öko-Institut machen, selbst wenn die Erkenntnis da ist, heißt ja noch lange nicht, dass sich irgendwas ändert oder dass man das wirklich glaubt, was da dann durch dieses Modell berechnet wurde. Also im Prinzip kann das natürlich alle möglichen Simulationen und Modelle sehr gut unterstützen, macht es bereits jetzt, aber es fehlt halt dann immer noch der Link zur Umsetzung.
Genau, und das sind ja dann die Unternehmen, das ist ja auch gerade schon angesprochen, die dann ja für sich oft in Anspruch nehmen, dass ihre Anwendung jetzt zwar so ein bisschen Energie benötigt für diesen KI-Einsatz, aber dass es dann eben unterm Strich einen positiven Effekt hat. Wie lässt sich das überprüfen oder wie rechnet ihr das dann gegen bei diesen Effekten zweiter Ordnung?
Ja, also erstens ist es überhaupt mal wichtig, Transparenz herzustellen. Also das, was ich vorhin mit dem Green Cloud Computing gesagt habe, wo wir wirklich an eine Stunde Videostreaming oder ein Terabyte Online Storage eben ein Aufkleber dran machen oder eben eine Aussage darüber treffen. Da kann es auch Produktpass nennen oder wie auch immer, dass zu dieser jeweiligen Dienstleistung eine Umweltaussage getroffen wird. Und das überhaupt versetzt erst die Unternehmen in die Lage zu optimieren und vielleicht festzustellen, vielleicht auch wo es klemmt oder wo die größten Umweltbelastungen da sind. Also das heißt, sowas muss gemacht werden. Kleiner Lichtblick ist durch das Energieeffizienzgesetz, was es in Deutschland, glaube ich, seit November letzten Jahres gibt, sind jetzt Rechenzentren dazu verpflichtet, ihren Kunden gegenüber Auskunft darüber zu geben, wie viel Energie verbraucht wird. Das heißt, wenn ich theoretisch irgendwelche Dropbox oder was auch immer in der Cloud betreibe, kann ich bei meinem Anbieter nachfragen, wie viel Energie hat jetzt diese Dropbox eigentlich verursacht. Ich habe tatsächlich noch wenig Feedback darüber gekriegt, wie oft diese Auskunftspflicht in Anspruch genommen wurde. Und vor allen Dingen bezweifle ich auch sehr, dass die Rechenzentren so aufgestellt sind, dass sie diese Antworten geben können. Aber das ist ja traurig, dass sie das nicht geben können. Beziehungsweise eigentlich sollte man meinen, so viele Daten, wie überall gesammelt werden. Also über mich als Internetnutzer ist so viel bekannt. Was weiß ich, welche bevorzugten Serien ich stream und wo ich gerne einkaufe und wo ich hingehe und so weiter. Das heißt, über jeden einzelnen User ist wahnsinnig viel bekannt. Aber die Rechenzentren für sich reklamieren, wir haben keine Ahnung, wie viel Strom wir verbrauchen oder wie unser Server ausgelastet sind. Wir haben da nicht die geeigneten Monitoring-Instrumente. Und das ist natürlich eine totale Schräglage. Ja.
Ich glaube, wir können schon nochmal festhalten, zweiter Ordnung gibt es zumindest Lichtblicke zu verordnen und zumindest auch ein paar positive Anwendungen durch KI und Effekte. Bei der dritten Ordnung, da geht es ja darum, dass, hast du schon gesagt, Rebound-Effekte zählen da auch dazu, aber insgesamt eben alles so Auswirkungen, wo zum Beispiel sich unser Konsumverhalten ändern kann oder ähnliches. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären,
was das bedeutet? Ja, also systemische Effekte, die auf die Gesellschaft insgesamt wirken, sind natürlich einfach Veränderungen, die uns alle betreffen und die sind jetzt ja schon zu beobachten, dass also zum Beispiel eben verstärktes Homeoffice, aber auch auf allen möglichen anderen Ebenen, Partnerwahl findet jetzt nicht mehr persönlich statt, sondern durch Nutzung von irgendwelchen Plattformen oder andere Entscheidungen werden praktisch durch das Internet oder die Nutzung von entsprechenden intelligenten Systemen induziert. Das heißt, die Gesellschaft an sich verändert sich und in welche Richtung sie sich verändert, ist wieder die Frage, wie die Rahmenbedingungen gesetzt sind. Also läuft es darauf hinaus, dass sozusagen die menschliche Ressource immer weiter angezapft wird? Oder läuft es darauf hinaus, dass Digitaltechnik, künstliche Intelligenz in die Richtung angetrieben oder ja gelenkt wird, dass sie zu einem gesellschaftlichen Nutzen beiträgt? Und ich meine, auch diese ganze Social Media und Desinformation und so weiter, Debatte ist natürlich genau durch die Nutzung von Digitaltechnik induziert. Und insofern, ja, sind das erstmal Änderungen, die da sind, wo man erstmal nur staunend daneben steht, aber wo man sich dann schon auch überlegen kann, was kann ich als Gesellschaft dem entgegensetzen, um zu schauen, dass das eben nicht völlig aus dem Ruder läuft.
Und konkret auch auf KI bezogen, was kannst du dir da vorstellen für Änderungen?
Also eine Initiative war eben dieser europäische AI Act oder KI-Richtlinie, die eben genau das verhindern möchte, dass KI gegen den Menschen eingesetzt wird oder eben tendenziös eingesetzt wird. Oder da ging es, wie gesagt, um algorithmisch basierte Entscheidungssysteme. Und sowas habe ich natürlich ständig, wenn ich eine neue Mitarbeiterin suche oder wenn ich eine Mieterin für meine Wohnung suche und so weiter, könnte ich natürlich KI nutzen, um entsprechend mir dann das beste Match zu suchen. Das heißt, da hat die KI-Verordnung sozusagen bestimmte Vorgaben gemacht, dass die mindestens dann transparent sein müssen. Leider ist diese KI-Verordnung auch ein bisschen überrollt worden von der technischen Entwicklung, weshalb dann sowas wie ChatGPT ganz überraschend kam. Da kam dann immerhin noch was zu einer General Purpose AI, also für generelle Anwendungen dazu, weil ich prinzipiell mit ChatGPT natürlich alles machen kann. Also da kann ich nicht nur spezielle Entscheidungen herbeirufen, sondern ich kann der sagen, hier, nimm diese Informationen und mach was draus. Das heißt, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben, wo da das Problem ist, aber da gibt es natürlich alle möglichen Probleme, die daraus resultieren. Und da hat der Gesetzgeber schon reagiert und ganz heißes Thema bezogen auf KI ist natürlich sowas wie Urheberrechte. Also das heißt, wem gehören dann eigentlich diese Informationen, die da generiert werden, wenn aus dem das Lernen mit allgemein verfügbarem Wissen oder vielleicht sogar proprietärem Wissen stattgefunden hat, wem gehören dann eigentlich die Ergebnisse, die da erzeugt werden? Und das wird dann spätestens dann interessant, wenn etliche Jobs entfallen, was weiß ich, Journalisten, Grafiker, Kreativberufe, weil sie dann von solcher Intelligenz ersetzt werden.
Dazu fällt mir ein, vielleicht auch ein bisschen zu großes Fass, was ich aufmache, aber oft genannte Sorgen im Zuge mit KI betreffen ja auch so Themen wie Ethik und Moral. Und dann kommen Fragen wie, was darf denn die KI alles tun? Wo sind die Grenzen? Wonach entscheidet eigentlich eine KI? Ist es auch ein kritischer Punkt deiner Meinung nach? Und wie kann man da irgendwie Grenzen setzen? Gibt es da Vorschläge?
Also wir können zumindest festhalten, dass man da Grenzen setzen muss. Oder dass es wichtig ist, das im Blick zu haben. Auch da hilft natürlich Transparenz. Also da, also genauso wie beim Stromverbrauch, ganz banal sozusagen, ist natürlich wichtig, wenn ich ein KI-Modell habe, zu wissen, mit welchem Ziel wurde das programmiert, welche Daten sind da reingeflossen, zu welchen Anwendungen ist das da und so weiter. Das heißt, an der Stelle ist der erste Schritt auf jeden Fall, die ganzen Beweggründe, die dahinter sind, transparent zu machen. Und wenn dann klar ist, dass eine KI sozusagen nur missbräuchlich oder zum Schaden der Menschheit verwendet wird, dann muss es da entsprechende Sanktionen auch da oder Sanktionsmöglichkeiten dafür geben.
Ja, und neben Transparenz finde ich ja auch so ein wichtiges Schlagwort ist Vertrauen. Also wenn man sich überlegt, so diese Sprachmodelle wie ChatGPT, ja, also wie vertrauenswürdig sind eigentlich die Aussagen, die ich da kriege? Ne? Wir haben da ja auch ein Projekt, was wir über Spenden finanzieren konnten, was noch läuft und was die Glaubwürdigkeit von eben jetzt KI zu Umweltaussagen untersuchen will. Also ein Beispiel war da zum Beispiel die Information zum Thema Wärmepumpe, großes Thema in diesem Land. Und da ist die Frage, kann denn KI da nicht auch unterstützen, mehr aufzuklären oder umweltbewusstes Verhalten zu fördern oder kriegt man da falsche Informationen? Gibt es da schon erste Erkenntnisse aus unserem Spendenprojekt?
Also soweit ich dieses Spendenprojekt verfolgt habe, ist es tatsächlich so, dass man da ganz kuriose Ergebnisse schon sozusagen rausgekriegt hat. Ein bisschen das Problem ist, dass es ein Moving Target ist sozusagen, dass die KI oder ChatGPT oder diese Sprachmodelle sich natürlich ständig weiterentwickeln und vielleicht sogar besser werden oder an anderen Stellen schlechter werden. Aber es ist grundsätzlich so, dass den Aussagen jetzt auch von ChatGPT nicht zu trauen ist. Also ich habe so eine Zahl gehört, die Trefferquote ist 70%, aber das heißt, dass 30% immer noch falsch sind. Und was ich eine ganz interessante Beobachtung fand, tatsächlich in unserem Softwareprojekt wurden die Ergebnisse genau unter die Lupe genommen, auch mit der Nachfrage, wo hast du das eigentlich her? Und gib mir deine Quellen an. Und das für mich Verblüffende war, dass selbst die Quellen erfunden waren. Also die waren zwar wahrscheinlich, die Namen haben so gestimmt, die haben da in diesem Bereich gearbeitet, aber selbst die genannten Quellen waren sozusagen fantasiert. Und das ist natürlich sehr bedenklich und insofern würde ich jetzt Aussagen oder einen durch KI generierten Text erstmal misstrauen, aber natürlich, wenn dann vielleicht noch ein echter Mensch drauf schaut, der einen entsprechenden Überblick hat, kann man die gröbsten Schnitzer dann auch wieder identifizieren und rausmachen.
Okay, ja, spannend. Wir bleiben da dran und schauen mal, was da noch bei rauskommt. Ich würde noch mal auf den AI-Act, den du jetzt auch schon mehrmals angesprochen hast, zurückkommen und vielleicht einmal fragen, du hast es da schon gesagt, Transparenz war auch ein Stichwort, was da auch reguliert wird oder was da eben angefordert wird. Wie sieht es da aus mit Nachhaltigkeitsthemen insgesamt? Gibt es dazu auch Vorgaben?
Ja, also Schwerpunkt ist tatsächlich, sind diese algorithmenbasierte Entscheidungssysteme, die dann eben teilweise als Hochrisiko-KI eingeordnet wurde. Die KI wird, also hatte ich ja vorhin gesagt, erstmal natürlich definiert, was ist KI, aber dann letztlich wird die kategorisiert in unterschiedliche Klassen. Und je nachdem, in welcher Klasse bin, habe ich meistens Transparenzanforderungen eben oder bestimmte Sachen sind grundsätzlich verboten. Zum Beispiel so ein Scoring-System nach chinesischem Vorbild ist ganz grundsätzlich verboten. Aber je höher die Klasse, also die Risikoklasse der KI ist, desto höher ist tatsächlich meine Transparenzpflicht oder muss ich entsprechend Auskunft darüber geben, wie das entstanden ist, was ich damit treibe und so weiter. Und dieses Thema Umwelt ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Also wir hatten auch in den Entwürfen haben wir sehr viele Vorschläge dazu gesehen, wie das reguliert werden könnte. Aber immerhin ist es jetzt so, dass eben diese General Purpose KI, also die für sowas wie ChatGPT oder andere Sprachmodelle, dass sie Auskunftspflicht darüber hat, wie viel Energie sie verbraucht und noch so ein paar andere Parameter, wie viele, was weiß ich, Rechenoperationen sie benötigt haben zum Trainieren und so weiter. Das heißt, so ein paar Features sind da drin, aber ganz grundsätzlich ist dieses Thema ja, Umwelt noch sehr unterbelichtet, was das angeht.
Und was müsste deiner Meinung nach passieren und auf welcher Ebene, also EU, Deutschland, Welt, weil viele Unternehmen sind ja auch gar nicht in Deutschland ansässig.
Das ist das Schöne an diesem AI-Act, dass es um den Markt geht. Also dass es egal, ob das Unternehmen außerhalb Europas ist, es geht, wenn es hier einen Markt betreibt, muss er das dann zumindest für sein Angebot auf dem europäischen Markt entsprechend offenlegen. Und tatsächlich, was mir vorschwebt, ist wieder im ersten Schritt sowas, dass KI-Anwendungen eben, was weiß ich, so wie das Energieeffizienzlabel auf dem Kühlschrank oder so, was mir sagt, so viel Energie braucht dieser Kühlschrank, so stelle ich mir für digitale Dienstleistungen, wo eben KI auch dazu gehört, vor, dass sie eine entsprechende Auskunftspflicht über ihre Umweltwirkungen hat. Das heißt, theoretisch könnte man schon jeder digitalen Dienstleistung, jeder KI-Anwendung und so weiter ein Produktdatenblatt oder das ist natürlich dann elektronisch zuordnen. Das hätte tatsächlich den Vorteil, dass ich das auch weiterverarbeiten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Öko-Institut alle meine Mitarbeiter verbringen ihre Zeit damit bei ChatGPT oder anderen automatischen Übersetzern oder sowas rumzuhängen, dass ich natürlich die Umweltwirkungen, die vom Öko-Institut extern erzeugt wurden, auch in die Unternehmensbilanzen mit aufnehmen kann. Also Öko-Institut ist, glaube ich, nicht verpflichtet, einen CSR-Bericht abzugeben, aber andere Unternehmen, insbesondere börsennotierte Unternehmen schon. Und die können natürlich nicht ihre Umweltwirkungen einfach externalisieren, sagen, wir haben kein eigenes Rechenzentrum mehr, wir lassen das jetzt in der Cloud laufen oder keine eigenen Übersetzungskräfte, sondern die Cloud macht das für uns oder die Anwendungen, sondern sie könnten natürlich auch dieses Feedback genau kriegen. Dadurch, dass ich jetzt da 25 Texte heute übersetzt habe, habe ich so und so einen großen CO2 oder Energie- oder Rohstofffußabdruck in der Cloud verursacht und können das dann sozusagen unmittelbar in ihr Unternehmensreporting reinführen. Und das führt eben dazu, Auskunft ist das eine, dass viele Informationen werden die meisten Leute überfordern. Aber das andere ist, dass ich auch als Unternehmen natürlich ein Interesse daran habe, meinen externen Umweltfußabdruck möglichst zu reduzieren. Und dann nicht meine ganzen Effizienzgewinne, die ich vielleicht in der Produktion hatte, dadurch wieder wettzumachen oder kaputt zu machen, indem ich extern irgendwelche Umwelteffekte verursache.
Und das müsste auf EU-Ebene geregelt werden?
Genau, also so eine Informationspflicht, genauso wie dieses Effizienzlabel auf dem Kühlschrank, müsste praktisch auf EU-Ebene erfolgen, dass jeder, der eine entsprechende Dienstleistung anbietet, auch seine Umweltwirkungen, also muss ich da auf die Parameter natürlich noch einigen. Aber sobald ich mit was Geld verdiene oder aus was ein Geschäftsmodell mache, muss ich natürlich auch bestimmte Auskunftspflichten haben. Das ist übrigens nicht ganz absurd. Zum Beispiel französische Telekom-Anbieter sind verpflichtet, ihren Kunden gegenüber ihren CO2-Fußabdruck mitzuteilen, also den kundenspezifischen CO2-Fußabdruck. Das heißt, das ist durchaus möglich oder wir kennen das von der Stromrechnung, da kriege ich auch von meinem Stromanbieter immer den CO2-Fußabdruck des Strommixes, den ich eingekauft habe. Das heißt, ich kann durchaus dem Anbieter entsprechender Dienstleistungen Pflichten auferlegen, dass er bestimmte Informationen seinen Kunden gegenüber offenlegt.
Das heißt, ich nehme an, das sind jetzt auch alles schon Punkte, dieses Umweltwirkungslabel für KI, der Dinge, die du angehen würdest, wenn du Bundeskanzler wärst. Wir haben ja unsere schöne Frage immer zum Schluss. Oh, also Jens,
wenn ich Bundeskanzlerin wäre.
Bundeskanzlerin wärst, was würdest du tun?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja eine große Euphorie gegenüber der Digitalisierung. Ich würde deshalb als Bundeskanzlerin die Digitalisierung für den Menschen einsetzen. Und nicht gegen den Menschen und vor allen Dingen nicht ausschließlich zur Steigerung von Gewinn. Also ich würde alle, was weiß ich, Fördermittel oder Digitalisierungsmaßnahmen auch innerhalb der Verwaltung danach ausrichten, dass es für den Menschen und natürlich auch für die Umwelt einen Beitrag leistet und nicht einfach nur der Digitaltechnik an sich einen Dienst leistet.
Klingt gut. Ja. Wenn sich unsere ZuhörerInnen noch weiter informieren wollen zum Thema KI und Nachhaltigkeit, hast du da noch Tipps zum Hören, Lesen, Schauen von Dingen?
Ich würde vorschlagen, dass sich jeder und jeder einfach selber beobachtet, inwieweit er oder sie Digitaltechnik
auch
nutzt,
inwieweit, Tipp, ne?
Genau, inwieweit er oder sie abhängig wird von bestimmten Digitaltechniken. Das ist, glaube ich, viel aufschlussreicher, als jetzt irgendwas Abstraktes zu lesen, weil wir stecken ja schon praktisch so selber so tief drin in der Matrix oder wie auch immer, dass wir natürlich darüber reflektieren sollten, inwieweit mache ich mich abhängig. Also insofern habe ich keinen Lesetipp, sondern einen Tipp zur Selbstreflexion.
Wow.
Psychologisch hier am Ende. Danke dafür.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank dir, dass du da warst.
Gerne.
Und ja, vielleicht ein kurzer Ausblick aufs nächste Mal. Der nächste Podcast geht zum Thema Biodiversität. Wir reden ja ganz oft hier über das Klima, aber der Schutz und Erhalt der Biodiversität ist natürlich genauso wichtig für die nachhaltige Transformation. Denn obwohl ja unser Überleben von den wertvollen natürlichen Rohstoffen der Erde abhängt, gehen wir im Moment nicht besonders schonend mit ihnen um. Wir verursachen ein massives Artensterben in Regenwäldern und in Meeren, aber auch ganz banal auf den Äckern und in der Luft. Die Frage nächstes Mal wird also sein, wie können wir dafür sorgen, dass Ökosysteme geschützt werden und Ressourcen geschont werden?
Genau, und Fragen zu diesem Thema könnt ihr natürlich wie immer vorab schicken an uns an podcast@öko.de. Und wie immer freuen wir uns natürlich über eine schöne Bewertung von euch, vielleicht ein paar Sternchen oder einen kleinen Text. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.